Das Wortgewitter.
Mit Flo und Clara.
Herzlich willkommen zurück zu unserem Format.
Ja, zu Wortgewitter. Und heute bin wieder ich, also Clara, im Studio. Und neben mir sitzt
Ephraim, ja, ich bin heute auch wieder mit dabei. Ich habe mich einfach kurzfristig entschlossen, doch auch mal wieder hier Teil dieser wunderbaren Reihe zu sein und begrüße auch ganz herzlich Flo am Mikrofon.
Schön, dass du wieder mit dabei bist.
Ja, ich freue mich auch.
Also wir hatten ja letztes Mal die Anfrage gestartet für Leute, die Lust haben mitzumachen, und die Resonanz war bisher noch etwas verhalten. Wir hoffen aber, dass vielleicht der ein oder die andere Hörerin sich vielleicht doch jetzt interessieren könnte, nach dieser Folge mal mitzumachen.
Genau, und jetzt aber starten wir erstmal wieder mit unserem Texten. Und ja, heute haben wir wieder, ich würde sagen, auch schon etwas traurigere Texte oder auch ernstere Texte da, aber halt auch wieder andere.
Genau, und ich würde gerade einfach im Anschluss daran, was du gesagt hast, an diesen Appell, in meinem Text geht es nämlich auch ums Loslaufen und nicht ums Stehenbleiben. Und man würde sich ja wünschen, dass die Leute loslaufen oder irgendwie anfangen, hier die Texte einzureichen oder vielleicht anzurufen bei uns. Ja, und ich würde dann auch einfach mal beginnen mit meinem Text, der dieses Mal keinen Titel auch hat. So sitze ich auf der Hut vor dem Bösen im Dickicht des Tigerkäfigs. Die Nächte lang wie die Tage auch. Ich stehe dort an der Ampel, die rot zeigt. Leute, die losrennen wollen, erbarmen sich, dies nicht zu tun. Ich stehe zähneknirschend da, will rennen, nicht stehen, will laufen, weg, einfach weg von der Stelle des Leids hin zu neuen Horizonten, die grau schimmernden doch besser schienen als das lodernde Feuer unter meinen Füßen. Muskelzuckend mit stechendem Schmerz in der Brust und Beinen stehe ich, kann nicht weiterstehen, will weg, will laufen, doch kann nicht. Die Ampel springt nach schier endloser Zeit um. Ein paar sprinten los, um ihren Zug, ihre Verbindung, ihre wichtigen Termine zu erwischen. Zwischen Willkür und Selbstbetrug. Ich trete langsam auf die Straße, wie ein alter Mann, der nicht mehr kann, schreite ich langsam auf die regennasse Fahrbahn, trete in Täler und Höhen, in kaltes, braunes Abwasser und kann nicht laufen, kann nicht rennen. Die anderen vorüber, die anderen sind hinweg, nur ich kämpfe mit jedem Schritt, nicht aus Kraftlosigkeit, sondern aus Sinnlosigkeit, kann ich nicht rennen und kämpfen, weil ich niemals weiß, wohin, als bis auf die andere Straßenseite.
Mich würde voll interessieren, wie du auf diesen Text gekommen bist, weil ich habe auch voll die Bilder vor Augen gehabt, wie du an der Ampel stehst mit einer Menschenmasse und alle beginnen bei Rot zu laufen und dir fällt es aber so schwer. Also ich höre daraus so eine Art Kampf weiterzumachen. Ist es vielleicht das?
Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie dieser Text entstanden ist, aber wahrscheinlich stand ich wirklich irgendwie an so einer Ampel und dann guckt man sich die anderen Leute an und alle sind so in ihrem Film drin und alle wollen irgendwie ihre Dinge verrichten und sind gestresst und müssen schnell rüber. Und ja, ich wollte diesen Moment aber irgendwie festhalten auch und irgendwie dieses, man muss jetzt bei Grün gehen und man muss irgendwie weitermachen, aber man weiß manchmal auch nicht, wohin. Aber die anderen haben immer vermeintlich diesen Plan.
Du hast ja auch im Vorfeld gesagt, dass der Text ein bisschen experimenteller ist und das Szenario hört sich an, als wenn man das auch jetzt auf etwas abstraktere Sachen übertragen könnte. Woran denkst du dabei, wenn du den Text selber nochmal liest?
Woran denke ich da? Naja, irgendwie auch, was so ein Thema immer auch bei mir ist, ist dieses Entscheidungen treffen, diese Schwierigkeit, Entscheidungen zu treffen. Sind das jetzt die richtigen Entscheidungen? Sind es die nicht die richtigen Entscheidungen? Und dieses Grübeln darüber, dieses ewige Grübeln. Ist es jetzt richtig? Ist es jetzt falsch? Und mit Entscheidungen, da habe ich manchmal so meine Probleme.
Oh, ich musste da gerade voll viel nicken, weil mir geht das auch richtig oft so. Also ich finde, es ist irgendwie, es geht schon im Supermarkt los, was will ich heute einkaufen, was will ich heute essen, endet aber auch so bei diesen großen Lebensfragen, was will ich werden, was will ich aus mir machen, und ich finde es so schwer in dieser Gesellschaft irgendwie auch so die großen Entscheidungen wirklich zu treffen, weil ich bin immer voll verblüfft, also jetzt so als Beispiel, wenn Leute mir erzählen, ich habe nach dem Abi angefangen zu studieren, ich bin mir meiner Sache voll sicher, habe diesen Traum schon ewig lang und ich stehe nur so da und denke mir so, wie könnt ihr das so, das ist immer auch für mich ein ganz großes Thema.
Ist ja auch einerseits irgendwie bewundernswert, weil das ja auch so ein bisschen dieses Zweifeln und dieses Nichtwissen abnimmt. Auf der anderen Seite weiß ich auch nicht immer, ob das die beste Art und Weise ist, sein Leben zu gestalten, so diesen ersten Weg zu gehen, den direkten Weg zu gehen und seltener zu hinterfragen. Also ich glaube, es hat beides seine Vor- und Nachteile.
Absolut.
Das ist eine sehr gute Überleitung zu meinem Text tatsächlich.
Ja.
Also mein Text, der befasst sich, also es ist ein bisschen autobiografisch, ich will aber nicht zu sehr ins Detail gehen, wie doll. Das werdet ihr wahrscheinlich gleich hören, was ich damit meine. Es ist auf jeden Fall inspiriert durch meinen Alltag und durch mein Leben auch, aber ich habe versucht, so ein bisschen pointiert, so gewisse Schwierigkeiten eines Langzeitstudierenden aufzunehmen, aufzufassen. Und der Text heißt Perspektive. Vor ein paar Tagen habe ich mal wieder ein Buch von meiner Mutter geschenkt bekommen. Sie ist eine sehr bedachte Schenkerin. Die Geschichte handelt vom 30-jährigen Philosophiestudenten Paul im 18. Semester, der nach einer erkenntnisreichen Nacht voll Hustensirup und Kinderkanal das Wagnis aufnimmt, sich auf die Suche nach einem Nebenjob zu begeben und seinen Substanzenkonsum fürs Erste auf Kaffee, Kippen und Badebomben runterzukurbeln. Ich fühle mich sehr angesprochen, da mein Sommer recht knackig war und der Vorsatz bekanntlich ja mehr als die halbe Miete ist, wenn es um Verzicht geht. Und dennoch stellt sich mir nach einigen Seiten der vorzüglichen Lektüre die unbarmherzige Frage, was außer dem erwähnten Hang zum Sprudelspaß Parallelen gewesen sein könnten, die sie zum Buchkauf bewegt haben. Gewiss, Paul ist schon ein sympathischer Mensch und seine Kochabende zum Thema Kants kulinarische Köstlichkeiten, Essen wie die Denker, scheinen Legendenstatus unter den verschiedenen Generationen von Mitstudierenden zu haben, die bereits seine akademische Karriere kreuzten. Und dennoch, es scheint irgendwas an dieser Lebensweise zu geben, das vielleicht einen Funken Optimierungspotenzial in sich trägt. Ratlos brüte ich über dieser Frage. Als Student der Kultur- und Medienpädagogik fällt es mir natürlich schwer, mich in so ein potenzielles Langzeitstudium mit dermaßen viel Risiko in puncto Jobperspektiven hineinzuversetzen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es für manche ein ernstzunehmendes Thema darstellt. Wie auch immer, wenn diese Verbindung rausfällt, ist es vielleicht das beeindruckende Reflexionsvermögen Pauls, der offensichtlich ja genau weiß, wohin sein Weg geht, beziehungsweise wo er fürs Erste bleiben möchte. Auch eine wichtige Erkenntnis, die in unseren rastlosen Zeiten von unschätzbarem Wert ist. Vielleicht ist dieser in zahllosen Trommelzirkeln und verqualmten Debatten geformte Mensch also ein Paradebeispiel für den Umgang mit der Maximalbeschleunigung dieser Tage? Eine andere Aussage des Werkes kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Bewundernd fahre ich also fort und bin erstaunt, wie zielstrebig Paul sich viele Wochen vornimmt, im Internet mal nach einem Job zu gucken, der nichts mit Gastro, Service, Reinigung, langweiliger Büroarbeit, Schreiben, Bewegung oder Anstrengung so allgemein zu tun hat. Sein Leben zwischen Nachmittag- und Morgenstunden nimmt irgendwann dank eines eisernen Willens wieder geordnete Bahnen an. Auch wenn das schon mal heißt, um 12 aufzustehen für einen adäquaten Biorhythmus. Zum Ende des Buches wird klar, dass er das Studium in maximal 3 weiteren Jahren durchziehen möchte und eine Karriere als Kellner in Kolumbien anpeilt. Ich klappe es zu und nicke verständnisvoll mit dem Kopf. Zuletzt hatte das Thema Eigenfinanzierung für erhitzte Diskussionen zwischen uns gesorgt, aber anscheinend war meine Mutter doch noch zur Einsicht gekommen. Auch wenn es mir anfangs etwas schwer fiel, einen Bezug herzustellen, bin ich auf ein neues verblüfft, mit welcher Treffsicherheit sie nach solchen Schätzen greift. Ein wahres Manifest, muss ich schon sagen, spreche ich sie am nächsten Tag an und entnehme dem verdutzten Blick, dass dieser offenbarungsvolle Text wohl auch ihr einzigartige Erkenntnisse beschert hat. Sicher. Wir müssen übrigens nochmal über deine Studienfinanzierung reden. Kommt es etwas verstimmt zurück? Vielleicht liegt's am Karpfen von gestern Abend. Ein Lächeln huscht mir über die Lippen. Ich wollte es nicht ansprechen, aber die letzten Wochen war ich tatsächlich etwas knapp bei Kasse. Schön, wenn Literatur so viel Verständnis zeugen kann.
Sehr schön. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und welches Buch war das?
Ja, das Buch muss ich selber noch schreiben, glaube ich. Ach so.
Du hattest mal mir erzählt, dass du nach Kolumbien auch gereist bist. Du warst doch auch mehrere Jahre da. Und
Monate.
Aber das ist sozusagen der Bezug, der auch auf dich gilt. Und auch deine Mutter hat dir auch wirklich so ein Buch geschenkt, nehme ich an.
Nee, das hat sie nicht. Und ich habe auch überhaupt kein Problem mit meiner Mutter. Und meine Eigenfinanzierung sieht auch nicht so aus, wie ich das jetzt beschrieben habe. Zum Glück. Also nicht nur. Aber ich habe mich einfach versucht, so ein bisschen ja, der Perspektive zu nähern, sodass das Thema Studium ja auch oft so irgendwie so ein bisschen Lifestyle auch wird, dass man gerne lange studiert und manchmal auch gar nicht mehr so richtig weiß, wofür man das macht und dann nochmal neu anfängt und das ja auch alles völlig cool ist. Also ich will in dem Text überhaupt keine Lebensweise angreifen. Ich habe nur versucht, das mal so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen.
Ja, ich fand das schon sehr amüsant. Sagt dir Benedikt Welz was? Der hat auch sehr viele Bücher in diese Richtung geschrieben über so Langzeitstudierende in Berlin, die eben genau dieses Problem haben. So. Sehr amüsant auf jeden Fall. So dieses dann nächtelang googeln, was will ich denn jetzt machen? Und dann, ja, vielleicht doch Kellner in Kolumbien.
Ja.
Aber vorher noch 3 Jahre studieren.
Ja, genau.
Mhm.
Ich habe von Benedict Wells bisher nur das vom Ende der Einsamkeit gelesen.
Mhm.
Das hat so ein bisschen eine andere Thematik. Die ist wieder ein bisschen schwerer. Und schwerer ist, glaube ich, auch wieder ein bisschen dein Beitrag, oder Clara?
Ja, ich habe heute wieder ein Gedicht mitgebracht und der wird wirklich schwerer, zumal der halt auch sich mit der Umweltproblematik befasst. Ich fange einfach mal an, ich habe nämlich nie einen Titel dafür festmachen können, einfach weil ich ja, mich nicht entscheiden konnte. Also lege ich einfach mal los. Eine blaue große Kugel liegt in ihren letzten Zügen, ist schwer krank und kann nicht atmen, weil ihre Organe mit schwarzem Abfall befüllt sind. Flaschen, Netze, Dosen und Tüten von den unterschiedlichsten Großkonzernen schwimmen tief im Blauwalbauch, verstopfen seine Eingeweide und so stirbt er schließlich auch. Wie lange wollen wir sie noch betrügen, haben uns doch selbst ein Bein gestellt und irgendwann reicht da nicht mehr der gute Wille und das Geld, dann fallen wir in die Flammen dieser Welt. Ein grüner, großer Ball war einst schön und artenreich, ist aber nun ein grauer Fleck im Weltall. Und man sieht kahle Flächen voller Vieh bestellt. Dauernd brennen die Wälder oder die letzten Bäume werden von handbetriebenen Kettensägen gefällt. Und im verrußten Urwalddunkel schreit ein Kind, fragt sich, wo ist mein Zuhause, wo ist meine Mama hin? Vielleicht noch kurz dazu, ich habe den geschrieben, als ich mich sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt habe und auch sehr immer noch sehr viel deprimiert werde dadurch, einfach weil die Hoffnung immer geringer wird, dass sich da viel tut und die Menschheit oder ja, wir einfach dazulernen und schlauer werden. Und deswegen musste ich das mal rausschreiben.
Ja, das ist ja auch wirklich toll gelungen, muss ich sagen. Also hat mich richtig getoucht, der Text.
Ich fand es sprachlich auch sehr, sehr schön. Also diese Reimstruktur und hat mir sehr gut gefallen. Wann hast du es geschrieben?
Ich habe den Text geschrieben, das ist jetzt, glaube ich, 1-2 Jahre her. Und so einen genauen Anlass gab es nicht, weil ich finde irgendwie, wenn man deprimierende Fakten über die Umweltprobleme sehen möchte, muss man einfach jeden Tag Nachrichten oder sich irgendwie, also es gibt jede Woche neuen Input zu diesem Thema und so richtig Veränderungen sehe ich noch nicht, gerade was auch die Erderwärmung angeht. Ich bin gespannt, ob wir es innerhalb von so kurzer Zeit noch schaffen. Ich hoffe es auf jeden Fall.
Absolut. Also ich finde es tatsächlich schwieriger, nicht darüber informiert zu sein, als sich Informationen reinzuholen. Also es ist so eine Thematik, die kann einfach eigentlich nicht an einem vorbeigehen. Und ich finde es auch super frustrierend und deprimierend und ist immer so ein Gedankenszenario, was man nicht allzu weit gehen möchte, weil es kein gutes Ende findet. Das war auf jeden Fall nochmal ein sehr nachdenklicher dritter Beitrag. Und Clara, möchtest du vielleicht noch unseren Zuhörenden was mit auf den Weg geben für die nächste Sendung?
Okay, ja, gerne. Also wir haben ja jetzt immer vor, dass das jeden Freitag 9.30 Uhr läuft, unser Wortgewitter. Und ja, wir hätten euch voll gerne mit dabei. Also ihr könnt uns erreichen unter der E-Mail-Adresse widerhall@radiokorax.de.
Wir haben uns auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, dass ihr uns gehört habt und freuen uns auch schon sehr auf die nächste Sendung.